letzte Woche war Gemeindestunde. Wer weiß noch, worüber die Andacht ging? Naja, als ich dich gehört habe letzte Woche, denke ich, ui, das ist, du hast genau diese Verse, einige angesprochen, Epheser 4. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ich habe die halbe Predigt schon vorbereitet gehabt. Na bumm! Und jetzt predigt der ausgerechnet über diese Verse. Naja, was machst du jetzt? Naja, diese halbe Predigt ist jetzt schon fertig. Suchst du jetzt nicht ein neues Thema? Und mich hat eigentlich diese Verse, mich hat Gott angesprochen. Und ich habe drum gerufen, was soll ich sagen, worüber soll ich predigen? Und ich predige immer das, was Gott sagt, was ich so sage, so, was mich selber auch anspricht, was er mir aufs Herz legt. Ob jetzt jemand vorher vielleicht auch zwei Verse daraus genommen hat, wurscht, jetzt, das bleibt dabei. Deshalb habe ich dann auch nicht mehr umgestellt. Jetzt haben wir den Text leider nicht vor Augen. Wer eine Bibel hat, wie gesagt, Epheser 4, aufschlagen. Mein Thema soll eigentlich heute sein, wie sollen wir als Gemeinde sein? Oder anders ausgedrückt, beziehungsweise wie sollen die lebendigen Bausteine innerhalb der Gemeinde darin sein? Wie sollen wir sein? Ja, nachdem Paulus so in den Kapiteln 1 bis 3 ein bisschen uns so klar vor Augen gestellt hat, was Gott zum Bau seiner Gemeinde alles geplant hat und wie die Gläubigen in der Gemeinde wachsen sollen, ist nun die Zeit gekommen, auf dieser Grundlage den Lesern mal zu sagen, wie sie leben sollen in der Gemeinde. Darum geht es hier in Kapitel 4, wie sie leben sollen. Wir kriegen also hier in dem Text, in Kapitel Epheser 4, kriegen wir Antworten darauf, wie es dem Gründer der Gemeinde denn gefallen würde, wie wir leben sollen. Darauf kriegen wir Antworten. Wie Gott sich das Leben in der Gemeinde vorgestellt hat. Darauf, auf diese Frage, wie sollen wir leben, wie sollen wir sein, da kriegen wir hier Antworten in Kapitel 4. Da heißt es, wir sollen unserer Berufung würdig leben. Wenn ich, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. In aller Demut, Sanftmut, in Geduld ertragt einander, einer den anderen in Liebe. Wir sollen unserer Berufung würdig leben, sagt Paulus. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn man das fein liest, dass Gottes Wort davon ausgeht, dass ich sehr wohl auch meiner Berufung unwürdig leben kann. Weil Paulus betont ganz klar, ich soll meiner Berufung würdig leben. Das heißt, es kann uns sehr wohl passieren, kann mir sehr wohl passieren, dass ich meiner Berufung unwürdig lebe. Wenn ich das richtig verstehe. Sonst würde Paulus nicht extra darauf eingehen. Aber wie sollten wir jetzt eigentlich leben? Wir sollten eigentlich so leben, wie Jesus gelebt hat. Er sollte doch unser Vorbild sein. Das wissen wir doch eigentlich, oder? Paulus sagt hier in aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Interessante Ausdrucksweise. Ertragt einander in Liebe. Ui! Also, ich finde die Bibel immer wieder faszinierend. Ja? Weil wenn ich da genau reinhöre, ertragt einander in Liebe. Also wenn ich jemand liebe, die Geschwister, dann brauche ich ihn eigentlich nicht ertragen. Ja? Nur interessant, die Bibel scheint schon zu wissen, dass wir einander auch manchmal ertragen müssen. Dass es da und dort auch mal hakt. Ja? Und das finde ich immer so genial an Gottes Wort, wie realistisch ist es nicht. Ist es nicht, die Bibel ist kein Buch von nur Schönfärberei, nur alles eitel Sonnenschein und wir sind die heiligen Gläubigen und wir brauchen nur aufschauen zum Himmel und alles ist in Butter. Und wir sind sowieso perfekt. Sondern die Bibel ist ein Buch, was uns als Menschen in aller Verlorenheit, in aller Verdorbenheit, in allem, was wir falsch machen, in dem, wie wir sind, beschreibt. Und das finde ich so genial. Ja? Die Bibel ist ein Buch, wo auch die Abgründe von uns selber, alles das, was wir tun können, wozu wir als sündige Menschen fähig sind, auch als Erlöste noch fähig sind, das beschreibt die Bibel. Und das ist immer wieder gut zu wissen, dass auch damals in den ersten Gemeinden auch Dinge waren, die nicht in Ordnung sind. Und das ist so befreiend. Also das heißt nicht, wir können uns jetzt alles erlauben, weil damals war das auch so. Ja? Aber wir sollen wissen, auch wir als Gläubige sind nicht perfekt. Und unser Bibelschullehrer hat gesagt, meine lieben Leute, liebe Geschwister, liebe heilige Bibelschüler in der Klasse, jeder Christ ist zu jeder Sünde jederzeit fähig. Glaubt ihr das wirklich? Glaubst du das von dir selber? Denkt mal drüber nach. Ja. Zu jeder Sünde jederzeit fähig. Auch als wiedergeborene Christen sind wir das. Und ich bin davon überzeugt, dass ich das bin. Ja. Jeder von uns hat ja in der Gemeinde so bestimmte Stärken, bestimmte Schwächen. Das kennen wir. Aber wir haben unsere Stärken, haben wir immer dazu bekommen, sagt der Text, damit wir ja in der Gemeinde dienen. Nicht, dass wir so ein bisschen gut dastehen. Naja, ist ja ganz schön, ich kann ja meine Stärken mal präsentieren, meine Schwächen verdecke ich dann mal lieber. Ja, das ist so. Lass uns mal Vers 7 und Vers 12 lesen. An jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Damit, und dann Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Das heißt, immer unsere Gaben, unsere Stärken sind uns gegeben, um in der Gemeinde damit zu dienen. Nie, und die Gaben und Stärken sind uns nie gegeben, um gut dazustehen. Sondern die sind uns gegeben, um in der Gemeinde zu dienen. Die Stärken sind immer da für die Gemeinschaft, um andere zu erbauen. Und ich frage mich heute Morgen, möchte euch heute Morgen fragen, diene ich mit meinen Stärken hier in der Gemeinde? Diene ich mit meinen Stärken, die ich habe? Ja, dann ist immer dann die nächste Frage, die sich natürlich dann anschlägt, kenne ich denn meine Stärken? Kennt ihr eure Stärken? Manchmal tun wir uns dann selber natürlich schwer zu sagen, man sagt ja nicht selber, ja das ist mein, oder ja, dass ich mir das dann selber sage, aber ganz objektiv ist es immer gut für jeden von uns zu wissen, seine Stärken und seine Schwächen und darüber nachzudenken. Oder auch mal mit den Geschwistern drüber zu, mit Personen des Vertrauens, mit denen wir uns wirklich gut verstehen in der Gemeinde, zu sagen, hör mal, wie beurteilst du mich, oder beurteilst ist vielleicht ein schlechtes Wort, wie siehst du mich, wo sind meine, was kann ich gut, was kann ich eben nicht so gut, ja? Und da einfach teilweise mal Feedback zu holen von den Geschwistern, wie ich so rüberkomme oder wie ihr so rüberkommt. Ja? Ja. Und da habe ich mir gefragt, wie gesagt, meine Stärken, meine Schwächen, nutze ich die in der Gemeinde, lebe ich das aus, diene ich mit meinen Gaben, mit meinen Stärken, oder nutze ich die, meine Stärken und meine Gaben nur für meine privaten Zwecke? Vielleicht nur, um mein Gehalt aufzubessern oder privat. Das ist die Frage, die ich mir heute Morgen gestellt habe. Wie nutze ich meine Gaben, meine Stärken? Aber lasst uns mal weiter im Text gehen, wie das Sprichwort so schön sagt, in Vers 15. 4 Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ja, wir sollen wahrhaftig sein in der Liebe. So hat sich Gott das Leben in der Gemeinde vorgestellt. Ich soll wahrhaftig sein in der Liebe zu den Geschwistern. Ja, so interessant dann diesen Vers 1 mit einzubeziehen, ertragt einander in Liebe. Ja, dieses Ertragen in Liebe finde ich sensationell, diese Ausdrucksweise. Das heißt für mich konkret, wahrhaftig sein in der Liebe, ein Punkt davon ist, nicht schlecht hinter jemanden hinter dem Rücken zu reden. Das heißt für mich ganz konkret, wahrhaftig zu sein in der Liebe. Und da muss ich sagen, da habe ich und glaube wir oft manchmal unsere Probleme damit. Nicht schlecht hinter jemand anderen hinter dem Rücken zu reden. Nicht vorne herum so zu tun und hinten herum so zu tun. Das heißt wahrhaftig sein in der Liebe. Genau das, was Paulus hier sagt. Seid wahrhaftig in der Liebe. Und da packe ich mich an meinen kurzen Haaren. Ja? Das ist so. Das ist ganz, ganz schnell passiert. Weil es ist viel einfacher, über jemand anders was zu sagen, wenn er nicht mir in die Augen schaut. Es ist viel einfacher, als wie wenn ich dem anderen gegenüberstehe und ihm in die Augen schaue und sage, das und das denke ich von dir. Da tun wir uns viel schwerer. Oder? Also ich, bei mir ist das so, dass ich mich schwerer tue. Und das finde ich einfach, das meint auch wahrhaftig sein in der Liebe. Außerdem, wenn es mir passiert ist, dass ich über jemand anders schlecht geredet habe, hinter seinem Rücken, wir können zwar unseren Geschwistern vielleicht vorheucheln, dass alles in Butter ist, dass alle Beziehungen wunderbar okay sind. Das können wir unseren Geschwistern vielleicht vorheucheln oder vormachen. Aber dem lebendigen Gott, der eure Gedanken von jedem Einzelnen ganz genau kennt hier, was ihr jetzt im Moment denkt, dem können wir es nicht vormachen. Der weiß sowieso, was vorgeht in meinem Oberstübchen und in eurem Oberstübchen. Der weiß alles. Brauchen wir gar nicht zu versuchen. Deshalb ist es eigentlich völlig umsonst, dass wir da was vormachen, weil letztendlich betrügen wir uns damit selber. Aber ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, in dem Zusammenhang, wie ist der Markus eigentlich jetzt so konkret darauf gekommen, dass Paulus hier meint, mit der echten, ungeheuchelten Liebe ist genau das Reden hinter dem Rücken gemeint. Wie bin ich denn darauf gekommen? Lesen wir mal Vers 29 bis 31 hier in dem Text, Kapitel 4. Da steht, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch mit aller Bosheit. Das ist für mich ganz genau, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Was ist faules Geschwätz? Das ist für mich so ein bisschen, das ist eben so schnell mal, was es über den anderen gesagt, wenn der andere nicht dabei ist. Das hat mich einfach selber denkt, genau das ist es. Wenn wir zum Beispiel, wenn ich Spannung mit meinen Geschwistern habe oder mit jemandem von euch habe, wenn ich die Spannung habe mit jemandem, schade ich mir selbst eigentlich am allermeisten. Und ihr schadet euch am allermeisten. Denn ich werde und ihr werdet die Fülle vom Gottes Segen nicht erleben in dem Moment. Wenn diese Spannung da. Wir werden die Fülle des Segens Gottes nicht erleben, den Gott uns eigentlich zukommen lassen wollte in der Gemeinde, den Segen. Wir werden die Fülle des Segens nicht erleben. Denn wir können in dem Moment, wenn wir irgendwo Spannung haben oder wir reden negativ über jemanden in der Gemeinde, über Geschwistern, können wir nicht erwarten, dass wir Gottes Segen erleben. In dem Moment. Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Habe ich darüber schon mal nachgedacht? Ja, ich habe nachgedacht darüber in Vorbereitung auf meine Predigt. In dem Moment, wo ich diese Spannungen habe, die noch da sind oder ich schlecht über jemanden geredet habe, das ist mir vielleicht unabsichtlich, es ist mir rausgerutscht. Ja? Aber dann, und das passiert mir, dass ich schlecht über Geschwister rede. Es steht hier kein Überheiliger vor euch. Ja? Da kann ich aber auch hingehen und sagen, hör mal, das und das ist passiert, es tut mir leid, es war nicht richtig. Ja? Das gehört für mich auch zu einer gewissen Ehrlichkeit dazu. Auch mal zuzugestehen, ja, das und das ist gewesen und es war nicht richtig. Aber wenn wir jetzt mal hier Vers 26 in dem Text ernst nehmen, dann gibt es eigentlich gar kein hinter dem Rücken Gerede mehr. Kann das eigentlich gar nicht sein, wenn wir Vers 26 ernst nehmen. Vers 26 heißt, zürnt ihr so sündiglich, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ja? Das heißt für mich, ich soll auf den anderen zugehen und mit dem anderen reden. Lasst die Sonne nicht untergehen. Da gibt es kein hinter dem Rücken Gerede, weil bevor die Sonne untergeht, soll ich mit meinen Geschwistern darüber geredet haben. Ist auch sehr schön für die Ehe. Ist immer wieder, muss ich da lernen. Ja? Einfach, ja. Und wir Männer reden oft über die Probleme nicht so direkt, so gerne und so schnell. Ja? Sondern, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ja? Das ist eher so typisch für uns Männer. Die Frau möchte dann manchmal doch eher mehr reden. Die ist kommunikativer meistens. Also nicht immer, aber so groß. Ja. Wie sagt das, die Zunge, die Bibel sagt uns, die Zunge ist ein kleines Wesen, aber sie versprüht eine Menge Gift, sie versprüht ein tödliches Gift. Und das können wir oft sehr gut, das kann ich sehr gut. Und es ist sehr leicht etwas herausgekommen, was ich sehr schwer wieder zurücknehmen kann. Die Zunge ist ein sehr kleines Organ, aber sie versprüht ein tödliches Gift und eine Menge Gift kann die Zunge versprühen. Aber das finde ich gut, dass Epheser 4 genau darüber redet. Die Bibel ist ein Lebensbuch, ein Praxisbuch, wo wir wirklich, das heißt jetzt nicht, dass ich dieses Thema gewählt habe, weil die Gemeinde so schlecht ist und weil alles so schlecht ist und überhaupt, das sollt ihr nicht denken. Sondern weil mich persönlich das angesprochen hat, dieses Epheser 4. Ja? Und damals in den Gemeinden hatten die Leute ganz genau diese Probleme. Ja, es war auch in den ersten Gemeinden nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und eitel Sonnenschein, sondern die Bibel ist ein ganz praktisches Buch, was in den ersten Gemeinden aufgeschrieben hat, was die für Probleme haben und wo sie aneinander geraten sind und wo sie einander in Liebe ertragen mussten und wo Streit waren. Ja? Und das finde ich eben gut. Ja? Dass nicht alles nur preist den Herrn Halleluja und wir sehen uns hier Sonntag, sondern es war früher so und es ist heute so. Es menschelt in der Gemeinde, ganz gewaltig. Und wir sind nur erlöste Sünder. Mit unseren Macken und Fehlern. Es ist immer gut zu wissen und sich mal selber ein bisschen zu reflektieren, wie viele Fehler habe ich selber denn und wie viele Macken habe ich denn? Ich, Markus Faust, das setzt ihr jetzt bitte euren Namen ein. Wie viele Macken und Fehler und Wesensarten habe ich denn, wo ich anderen mit auf die Nerven gehen könnte? Überlegt. Und diese Wesensarten und diese Macken können andere genauso stören, wie mich dieses oder jenes beim anderen stört. Ja? Und dann soll jeder an sich selber, wie viele Eigenarten ich denn habe, was den anderen auch vielleicht stören könnte. Bin ich mir wirklich heute Morgen bewusst, wie unvollkommen ich Markus Faust bin? Bin ich mir dessen bewusst, wie unvollkommen ich bin? Wie unvollkommen ihr seid, jeder Einzelne? Das tut ist manchmal mal gut, selber nochmal zu reflektieren. Weil vielleicht wird man ein bisschen gnädiger mit dem anderen, mit dem Nächsten, mit den Geschwistern. Wenn ich über meine Macken und mein Wesen und meine Art mal ein bisschen nachdenke und ein bisschen reflektiere. Und das meine ich, hier, ich predige mir selber auch. Ja. Wie viel Vergebung habe ich von Jesus empfangen? Wie viel musste mir oder muss Jesus mir jeden Tag vergeben, damit ich sein erlöstes Kind sein darf? Wie viel muss Jesus mir vergeben? Was habe ich alles letzte Woche vielleicht falsch gemacht, was mich ewig von Gott trennen würde, wenn Jesus nicht dafür bezahlt hätte? Wie viel habe ich allein in der letzten Woche falsch gemacht? Wir kennen doch alle so, wissen das Gleichnis von den zwei Knechten, dem einen, der König seine ganze Schuld vergeben hat, die Geldschuld, die er hatte. Und dann seinen geringeren Mitknecht, seine weitaus geringere Schuld, die der Mitknecht dann bei dem anderen Knecht hatte, dem wollte er ihn nicht vergeben, die Schuld. Sondern er hat gesagt, du bezahlst auf Heller und Pfennig, bezahlst du, aber sofort will ich mein Geld wiedersehen. Ja. Na, und da der andere Knecht das nicht konnte, hat er gesagt, na, da musst du ins Gefängnis. Ich will mein Geld sehen, sofort. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin auch so. Oder wir sind auch so. Dass unseren Nächsten, unseren Geschwistern sehr schwer vergeben können. Oder immer wieder die Fehler des anderen sehen wir sehr gut und stoßen uns auch da dran. Vielleicht manchmal stoßen wir uns auch mit Recht dran. Ich habe nicht gesagt, dass, ja, aber reflektiere ich mal über mich selber. Wie viel muss Jesus mir allein in der letzten Woche vergeben? Was sind meine Wesensarten und meine Macken und meine Fehler und wie könnte der andere darüber denken? Ich möchte euch anregen, möchte mich selber auch anregen heute Morgen, lernen wir mal wieder neu zu vergeben und barmherzig zu sein, so wie Jesus mir vergeben hat. So barmherzig sollen wir sein. So oft sollen wir vergeben, so oft wie Jesus mir vergeben hat. So barmherzig sollen wir sein. Oft habe ich das Gefühl, nehme ich mich selber auch viel zu wichtig. Nehmen wir uns selber viel zu wichtig, jeder Einzelne. Unser Ego, das pflegen wir sehr schnell, sehr schön. Wir polieren das Ego in der Gemeinde. Und es ist sehr leicht, auch verletzt zu sein. Unser Ego wird sehr schnell angekratzt und wir sind sehr schnell manchmal verletzt. Der eine mehr und der andere weniger. Aber das liegt in uns allen drin, glaube ich. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Und ich rede auch von mir selber. Ich möchte doch schließlich auch angesehen werden in der Gemeinde. Ich möchte doch auch ein bisschen mitreden bei den Entscheidungen. Das fängt an. Ist es nicht manchmal auch so ein versteckter Ego-Trip? So versteckte, ich möchte aber auch ein bisschen was darstellen, ich möchte auch was mitreden und so weiter und so fort. Die Bibel sagt, stellen wir doch einmal den anderen höher als mich selber. Stelle ich doch mal meine Geschwister höher als mich selber. Als das, was ich jetzt will, als das, was ich jetzt meine, stellen wir mal den anderen höher. Lass uns mal Vers 22 bis 24 lesen, Kapitel 4. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, wir hören da was von Ablegen und Anlegen. Interessant, wie so ein Mantel. Ablegen und anlegen. Jetzt wird langsam der Wintermantel abgelegt. Das kommt jetzt vielleicht oben im Speicher oder im Keller. Ja, jetzt langsam kommen die Leute drauf. Jo, jetzt wird es doch Frühling. Jetzt müssen wir mal frischere Farben anziehen mit Ablegen und Anlegen. Es heißt, also das sagt für mich, es heißt, wenn ich Christ geworden bin, wird nicht unser Lebenswandel oder mein Lebenswandel automatisch heiliger. Das passiert nicht automatisch, sondern hier steht ganz klar ein Aktiv drin. Ja? Da steht, legt von euch ab. Zieht an. Markus Haus, legt ab, das alte Leben steht da. Da steht, zieh an den neuen Menschen. Das heißt nicht, ja, bekenne alle deine Sünden, du bist Christ geworden, preist den Herrn, Halleluja, und jetzt geht es nur steil bergauf. Das, ja. Und oft ist das so ein bisschen, wir denken, wir haben einmal eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus, wir sind schon vielleicht x 15 Jahre dabei und mein Heiligungsleben und mein Glaubensleben geht immer so bergauf. Nein, die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, legt ab und zieht an. Ich muss was tun, ich auch. Mein Gott hat alles getan, was notwendig ist. Aber es ist kein Automatismus da drin. Sondern ich muss auch wollen, ich muss tun. Wir können als Christen manchmal auch jahrelang unsere geheimen Sünden mit uns rumschleppen. Können wir machen, funktioniert. Aber wir sollten uns dann nicht wundern, wenn wir das nicht, wenn unser Glaubensleben nicht wirklich vorankommt. Das ist die logische Konsequenz, wenn wir diese Sünden mit uns rumschleppen. Und da rede ich auch von mir selber. Wir werden dann die Kraft, die aus dem Glauben kommt, nie in Fülle erleben. Es ist immer was, was uns dann wieder zurückzieht. Nicht im vollen Maß. Das heißt nicht, verstehe ich nicht falsch, dass ich da, dass mir das Jesus nicht vergeben kann oder dass ich dann verdammt bin. Aber ich werde die Fülle des Heiligen Geistes, was Gott in mir wirken will, nicht erleben. Weil ich diese oder jene Sachen nicht ablege in meinem Leben, die falsch sind. Und was ich eigentlich weiß, was falsch ist. Ja? Ich werde die Fülle des Segens Gottes dann nicht erleben können. Dann ist für mich genau das, dass ich den Heiligen Geist betrübe. Dass ich Dinge erkannt habe und nicht ablege. Oder nicht wirklich ehrlich damit kämpfe, sozusagen. Ich möchte mal Vers 30 lesen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Wir werden immer wieder vielleicht in gewisse Gewohnheiten reinfallen, gewisse Schuld reinfallen, das ist keine Frage. Ja? Es wird immer wieder passieren, aber Gott sieht mein Herz ganz genau an. Er weiß, was da los ist, er kennt meine Gedanken und er weiß auch, ob ich das ernst meine, dass ich das lassen will. Gott sieht mein Herz, Gott sieht meine Gedanken, ich brauche ihm nichts vormachen. Er weiß ganz genau, ob ich wirklich diese Sünde lassen will oder nicht. Ob ich dann wieder auf die Nase falle. Und ich werde wieder auf die Nase fallen. Das steht auf einem anderen Blatt. Und wenn ich 99 Mal dieselbe Sünde immer wieder begehen würde, wenn ihr dieselbe Sünde begehen, geht auch beim 100. Mal noch 1. Johannes 1, Vers 9. Wer weiß, was da steht? Genau. Das gilt dann immer noch. Aber Gott sieht mein Herz an, ob ich das will oder nicht. Darauf kommt es an, auf mein Herz, auf das, was ich wirklich will. Und es tut gut, ne? Dass auch beim 100. Mal noch 1. Johannes 1, Vers 9 gilt. Wenn ich das ehrlich meine, wenn ich wirklich die Dinge lassen will, auch wenn ich zum 100. Mal hingefallen bin, gilt noch 1. Johannes 1, Vers 9. Aber wir sollten auch nicht mit seiner Vergebung spielen. Denn dann betrügen wir uns eigentlich nur selber. Weil Gott weiß, ob wir es ernst meinen oder es nicht ernst meinen. Wir können mit Gott nicht spielen. Wir können vielleicht den Geschwistern das vormachen. Wir können allen möglichen Leuten das vormachen. Aber dem lebendigen Gott, vor dem ich einmal stehen werde, der einmal wiederkommen wird auf diese Erde, dem können wir nichts vormachen. Wir können gar vielen Leuten was vormachen, aber Gott können wir nichts vormachen. Und einmal wird der Tag kommen, wo die Wahrheit ans Licht kommen wird. Und da bin ich sehr froh drüber. Manchmal, in manchen Dingen vielleicht auch nicht froh, weil ich auch sagen muss, ja, vielleicht habe ich das nicht so ernst gemeint oder nicht richtig gemacht. Und sicher viele Dinge, die ich nicht richtig gemacht habe. Ja? Aber es wird einmal der Tag kommen, wo alles ans Licht kommen wird. Und wo Gott sagen wird, du hast es so gemeint oder du hast es so gemeint. Oder du hast es nicht ehrlich gemeint oder, ja. Und es wird einmal vollkommene Gerechtigkeit geben. Und jeder wird einmal Rechenschaft abgeben müssen. Die Gläubigen und die Ungläubigen werden Rechenschaft abgeben müssen. Und das ist gut zu wissen. Und das ist auch für uns gut zu wissen, auch als Gläubige, das auch immer wieder zu wissen. Wir werden Rechenschaft geben müssen einmal. Wie unsere Herzenseinstellung war. Es geht nicht darum, dass ich wieder hinfallen kann oder dass mir Dinge passieren. Aber was meint mein Herz wirklich? Was möchte ich tun? Oder was möchte ich eben nicht tun? Was heuchle ich nur zu tun? Das passiert mir sehr schnell, dass man mal, also nach außen hin vielleicht manchmal was anderes darstellen möchte, was anderes wirken möchte, als wie wirklich im Herzen drinnen ist. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sagt die Bibel. Ne? Heiligung in mir drin ist halt wirklich immer dieser ständige Kampf. Geist und Fleisch. Es ist ein ständiger Kampf zwischen dem schwarzen Hund und dem weißen Hund in uns. Und der wird uns auch nicht weggenommen werden. Das ist auch Glaubensleben. Sollte man auch dazu sagen. Dass dieser Kampf in uns immer, solange wir auf dieser Erde leben, in unserem erlösten Leib, wird dieser Kampf in uns stattfinden. Weißer Hund gegen schwarzer Hund. Und wer diesen Kampf nicht hat, der hat schon aufgegeben. Weil das gibt es nicht. Ja? Der Kampf ist in uns drin, wenn wir das Christsein ernst nehmen. Weißer Hund gegen schwarzer Hund. Das ist da. Das ist in mir da. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in mir ist das da. Aber ich möchte einfach mal zurückkommen. Wie war das Oberthema der Predigt? Wie sollen wir als Gläubige in der Gemeinde leben und als lebendige Bausteine, habe ich am Anfang gesagt. Lass uns mal dazu, wir haben ein Vorbild, habe ich gesagt. Wir sollen so sein, sollen so leben wie Jesus. Und ich hoffe, dass ich den richtigen Text angegeben habe, Philipper 2, 5 bis 11. Ja. Da heißt es, seid so unter euch gesinnt, wie auch es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu Christi sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Wie sollen wir sein? Wie sollen wir leben in der Gemeinde? So, das ist unser Vorbild.